Asis Ains OS Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 29. November 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta, in deutscher Sprache, sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, das Programm Unsere Sprache und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun Setiorini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, CS Horensi di Slak Jailan. Präsident erwartet eine Unterstützung von Kadin zum Exportanstieg von klein- und mittelständischen Unternehmen. Din Samsudin erortet in Dhaka einen Grundbedarf zur Verhinderung der Konflikte. Der Libanon möchte die Zusammenarbeit mit Indonesien stärken. Erdwärme auf der Insel Flores wird entwickelt. Healthcare UK möchte mit Indonesien zusammenarbeiten. Die erste Expo Indonesien wird in Jeddah veranstaltet. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo fördert die indonesische Industrie- und Handelskammer Kadin, um den Anstieg des Exportes von klein- und mittelständischen Unternehmen zu unterstützen. Dem Präsidenten zufolge werde der Anstieg des Exportes einen positiven Effekt auf den Wirtschaftsaufbau in Indonesien haben. Dies sagte der Präsident Joko Widodo beim Abschluss des Nationalen Kadin-Führungstreffen 2018 in Solo, Zentraljava, am Mittwoch, den 28. November. Der Präsident sagte dazu weiter, das Bemühen zur Förderung des Exports von indonesischen Produkten sei ein wichtiger Faktor, um die indonesische Makrowirtschaft aufzubauen. Im Zufolge haben die Exportaktivitäten einen großen Beitrag zum Aufbau der Stadtwirtschaft und zur Absicherung der Handelsbilanz und des Girokontos geleitet.
Tolong ini terus ditelusuri peluang-peluang ekspor yang bisa dilakukan oleh pengusaha.
Bitte prüfen Sie weiterhin die Exportmöglichkeiten, die von unseren Unternehmen, vor allem den kleinen und mittelständischen Unternehmen, durchgeführt werden können. Meiner Meinung nach sei das Bemühen zum Export sehr wichtig. Erstens habe ich bereits erwähnt, der Export sei sehr wichtig von der unseren Makroökonomie-Seite. Es ist sehr wichtig zum Export für eine gesunde Wirtschaft. Der Export, um Defizite zu erzeugen, ist sehr klar. Der Export ist wichtig, um unsere Handelsbilanz und Girokonto besser abzusichern. Der Präsident Joko Widodo hofft, dass Kadin die Verbesserung der Qualität der klein- und mittelständischen Unternehmen beim Export ihrer hergestellten Produkte fördern könnte. Kadin sollte auch das Fachgebiet und das Wissen dieser Unternehmer steigern, sodass sie auf dem internationalen Markt konkurrieren können. Der inter- und innerreligiöse Dialog ist ein Grundbedarf der derzeitigen Menschen. Dies sagte der Präsident der Asiatischen Konferenz für Religionen für den Frieden, ACRP, Din Samsudin am Dienstag, den 27. November 2018, als Sprecher beim Seminar des Weltfriedens und der interreligiösen Dialog in Dhaka, Bangladesch. In seiner Presseerklärung am Mittwoch erklärte Din Samsudin, dass das derzeitige Leben der Menschen einen übermäßigen Primordialismus und Egozentrismus zeige, sodass dies häufig die Beziehungen zwischen Volksgruppen, religiösen Gemeinden und ethnischen Gruppen stört. Die Verbreitung der Äußerungen von Hass, Vermutung und Stereotypen, Meinungen in der Gesellschaft, vor allem in Social Medien, haben diese Situation verschlimmert. Etwa 200 Teilnehmer aus religiösen Kreisen, Gelehrten, Politikern, Diplomaten und anderen Mitgliedern aus verschiedenen Ländern wie Bangladesch, Japan, Australien, Indien, den Philippinen und Myanmar haben an diesem Seminar teil. Din Samsudin sagte dazu weiter, der interreligiöse Dialog und die Zivilisation seien weiterhin erforderlich. Betonte die Wichtigkeit eines neuen Paradigmas beim Dialog. Schlug dazu vor, einen dialogischen Dialog, der auf die Aufrichtigkeit und Offenheit zur Problemlösung basiert, zu entwickeln. Die libanesische Botschafterin in Indonesien Mona El-Tanir sagte, dass der Libanon die Wirtschaftszusammenarbeit mit Indonesien stärken möchte. Seit sie zur libanesischen Botschafterin in Indonesien ernannt wurde, konzentriert sich Mona El-Tanir auf die Stärkung der Wirtschaftszusammenarbeit beider Länder. Dazu haben die libanesische Regierung und das indonesische Außenministerium einige Verträge unterzeichnet.
Ana a'malu jahidan mundu an wasaltu ila Indonesia li tawtid wa taf'il al-'ilaqat al-thunaiyya bayna baladayna. Walakinna al-an nurakkiz 'ala al-iqtisad. Nurakkiz 'ala fatah aswaq Lubnan bil kharij. Wa khassatan kasafira.
Ich habe hart gearbeitet, seit ich in Indonesien ankam, die bilateralen Beziehungen beider Länder zu stärken. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Wirtschaft und auf die Eröffnung der libanesischen Märkte im Ausland. Als libanesische Botschafterin für Indonesien und Asien strebe ich danach, den Import und Export zu steigern, sowie die Übereinstimmungen mit dem indonesischen Außenministerium zu verwirklichen. Mona El-Tanir fügte hinzu, außerdem möchte der Libanon die Tourismuszusammenarbeit mit Indonesien stärken. Die libanesische Botschafterin brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Touristen aus beiden Ländern gegeneinander besuchen werden. Sie bedankte sich auch bei den indonesischen Streitkräften TNI für die Sicherheitsleistungen. Die gute Zusammenarbeit zwischen den indonesischen Soldaten und den libanesischen Sicherheitsapparaten hat die Sicherheitsstabilität im Libanon hervorgebracht. Die niederländische Nichtregierungsorganisation HIFOS, die den Entwicklungsländern finanzielle und technische Hilfeleistungen gibt, arbeitet mit dem indonesischen Ministerium für Energie und Mineralvorkommen und mit der Agentur für die Planung der nationalen Entwicklung Bappenas zusammen. Im Jahre 2019 die Erdwärme in Flores der Provinz Nusa Tenggara zu entwickeln. Der Direktor von HIFOS in Südostasien, Biranci Upadayaya, teilte am Mittwoch, den 28. November 2018, der Presse mit, dass HIFOS aus Nusa Tenggara bei der Entwicklung der erneuerbaren Energie helfe, die 100% Benutzung von den erneuerbaren Energie im Jahre 2025 zu unterstützen. HIFOS habe das Erdwärmepotenzial auf der Insel Flores untersucht, sagte Biranci Upadayaya weiter. Im Zufolge unterstütze die Zentralregierung dieses Programm und habe dazu Flores als die Insel der Erwärme gezeigt. Die indonesische Nachrichtenagentur Antara zitierte, dass HIFOS eine internationale Entwicklungsinstitution sei, die nach der neuen Lösungen für die globalen Frage suchte. Eine von HINOS Aktivitäten ist die 100% Benutzung von nachhaltiger erneuerbaren Energie. Die britische Regierung prüft zurzeit die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Indonesien im Gesundheitsbereich, vor allem im Training- und Technikbereich. Dies teilte der britische Gesundheitsexpert Chris Bourne von der Organisation Healthcare UK am Mittwoch, den 28. November 2018, in der britischen Botschaft in Jakarta, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, mit. Healthcare UK liegt unter dem britischen Ministerium für internationalen Handel. Chris Born erklärte weiter, dass Healthcare UK einige Treffen mit den Vertretern des indonesischen Gesundheitsministeriums und der stadteigenen Versicherungsfirma Indonesien BPJS durchgeführt und die Zukunft und die Chancen der Zusammenarbeit zur Verbesserung der Gesundheitsbedingungen in Indonesien besprochen habe. Außerdem hat Chris Born mit den Vertretern von einigen Krankenhäusern in Indonesien sich getroffen, um die Zusammenarbeit zu diskutieren. Die indonesische Produktausstellung Made in Indonesia Expo 2018 wird zum ersten Mal in Jeddah, Saudi-Arabien, veranstaltet, um herausragende indonesische Produkte in Saudi-Arabien und im Nahen Osten vorzustellen. Diese Expo findet vom 28. November bis zum 1. Dezember 2018 in Jeddah Center for Forums and Events statt. Wie der Leiter des Ausstellungsveranstalters Syukur Saka am Dienstag in Jeddah sagte, gibt es bei dieser Expo 75 Pavillons, die die Produkte und Dienstleistungen aus verschiedenen Unternehmen Indonesien anbieten. Im Zufolge sei 70% der ausgestellten Produkte dabei die Nahrungsprodukte, da die Nahrung aus Indonesien eine große Chance auf dem saudi-arabischen Markt hat. Syukur Saka hofft, dass diese indonesische Expo in der Lage sein könnte, 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen. Diese Ausstellung wird von der Industrie- und Handelskammer aus Indonesien und Jeddah, dem indonesischen Generalkonsulat und dem indonesischen Handelsministerium organisiert. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.513,33 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.585,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.540 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema die Verbesserung der Qualität der Hochschulbildung, um Indonesien 4.0 zu realisieren. Liebe Zuhörer, am Mittwoch, den 28. November 2018, wurde ein modernes Simulationslabor mit erweiterter Realität und virtueller Realität an der Technischen Fakultät der Gadjah Mada Universität UGM in Yogyakarta eingeweiht. Dieses Labor kann überwolken Technologie mit drei Laboren an drei überlegenden indonesischen Universitäten verbinden. Vorher ist das Labor an der Universität Indonesiens UI und dem Bandung Technologie Institut ITB vorhanden gewesen. Augmented Reality oder die erweiterte Realität ist eine Technologie, die ein zweidimensionales oder dreidimensionales virtuelles Objekt in eine reale dreidimensionale Umgebung kombiniert. Dann werden diese virtuellen Objekte in die konkrete Zeit projiziert. Virtuelle Realität oder die virtuelle Realität ist eine Technologie, in dem Benutzer in Beziehung auf die vorhandene Umgebung im Cyberspace haben können. Dies wird von Computern simuliert, sodass die Benutzer sich fühlen, dass sie in dieser Umgebung vorhanden sind. Die Eröffnung dieses modernen Labors ist natürlich untrennbar von den Bemühungen Indonesiens, um vor der Ära der Technologie 4.0 zu bestehen. Durch das Labor können die drei Universitäten, die Universität Indonesiens UI, die Gadjah Mada Universität UGM und das Bandung Technologie Institut enger zusammenarbeiten, um das Wissen der zukünftigen Indonesien Ingenieure zu entwickeln, insbesondere im Bereich der Industrie 4.0 Technologie 4.0. Genau der Begriff von Industrie oder 4.0 ist in der Gesellschaft Indonesiens in letzter Zeit bekannter geworden. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat sogar im April 2018 den Plan von Making Indonesian 4.0 als Roadmap für Industrie 4.0 eingeweiht, um einen Mehrwert der Manufakturindustrie im Inland zu steigern, sodass Indonesien global konkurrieren kann. Es ist klar, dass die Industrierevolution 4.0 mit der Verbesserung der Menschenressourcen zu tun habe. Um der Industrierevolution 4.0 zuvorzukommen, spielt der Hochschulsektor eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Volkswirtschaft und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Nation. Es blieb zu hoffen, dass die Universitäten die Qualität der Hochschulbildung weiter verbessern, damit sie gut qualifizierten Absolventen hervorbringen könnten. Die Universitäten als eine formelle Institution konnten hoffentlich kompetente Arbeitskräfte, die bereit sind, der industriellen Arbeit angesichts der modernen Technologie entgegenzutreten, hervorbringen. Die Arbeitsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit und eine dynamische Denkweise werden Herausforderungen für die Menschenressourcen, indem die Studenten dies beim formellen Studien an einer Universität erhalten haben. Soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 29. November 1987 Teilungsplan für Palästina. Der UN-Teilungsplan für Palästina wurde am 29. November 1947 von der UN-Generalversammlung als Resolution 181 angenommen. Die Resolution sollte den Konflikt zwischen arabischen und jüdischen Bewohnern des britischen Mandatsgebiets Palästina lösen. Die Resolution beinhaltete die Beendigung des britischen Mandats und sah vor, Palästina in einen Staat für Juden und einen für Araber aufzuteilen, wobei Jerusalem einschließlich Bethlehems als Corpus Separatum unter internationale Kontrolle gestellt werden sollte. Die beiden neuen Staaten sollten eine Wirtschaftsunion verbinden und sie sollten demokratische Verfassungen erhalten. Mehrere Faktoren verhinderten, dass dieser Teilungsplan zu einer friedlichen und demokratischen Lösung für Palästina führen konnte. Dazu gehörten einerseits die Interessen der Großmächte, andererseits die Weigerung der arabischen Staaten, eine Teilung Palästinas zu akzeptieren, weil sie diese als illegal ansahen und stattdessen seine Unabhängigkeit forderten. Willkommen zum 29. November 1963. Am 28. November 1963 stürzte einen Douglas DC-854 der Trans-Canadian Airline 19 Kilometer nordwestlich des Flughafens Montreal-Dorfa, Kanada, 5 Minuten nach dem Start wegen eines Defekts in der Trimmung des hohen Ruders ab. Alle 118 Menschen starben.
Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 29. November 1971, dem Tag der indonesischen Beamten. Korps der Beamten der Republik Indonesien, Korpri, ist eine Organisation in Indonesien, deren Mitglieder Beamte, Angestellte, staatseigene Unternehmen, Unternehmen in regionalem Besitz und Tochtergesellschaft sowie Ausrüstung der Dorfverwaltung sind. Korpri, das am 29. November 1971 auf der Grundlage des Präsidentenerlass Nummer 82 von 1971 gegründet wurde, ist ein Forum, um alle Angestellten der Republik Indonesien zusammenzubringen. Der Tag der Gründung von Korpri wird als Korpri-Tag gefeiert. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema: Das Umwelt- und Forstministerium fordert 482 Unternehmen auf, Torfland wiederherzustellen. Liebe Zuhörer, das Indonesische Umwelt- und Forstministerium KLHK setzt sich zum Ziel, die Wiederherstellung des Torfökosystems mit einer zusätzlichen Fläche von mehr als 1 Million Hektar durch 147 Plantagenunternehmen zu realisieren. Dies sagte der indonesische Generaldirektor für die Kontrolle der Umweltverschmutzung und Umweltschäden PPKL, Mr. Karliansah, bei der Eröffnung der technischen Anleitung eines Wiederherstellungsplans für das Torfökosystem innerhalb von Geschäftsbereichen oder bei Plantagenaktivitäten am Montag, den 26. November in Jakarta. Karliansah zufolge sei es dem Umwelt- und Forstministerium bisher gelungen, das Torfökosystem mit seiner hydrologischen Funktion und Vegetation von mehr als 2,5 Millionen Hektar durch eine spezielle Betriebserlaubnis für 167 Unternehmen bei der Verwendung von Holzprodukten EUPHHK in den Industrieplantagen HTI und Anbaugebieten wiederherzustellen. Karliansah fügte hinzu, dass die zur Verfügung gestellte technische Anleitung eine Wiederherstellung zweiter Stufe für 147 Plantagenfirmen, die in einer Unternehmensgruppe vereinigt seien, fortsetze, um gemeinsam das Management des Torfökosystems zu verbessern. Nach dem Beschluss der Umwelt- und Forstministerin über die Erstellung der nationalen Karte der Torfökosystemsfunktion verfügt Indonesien über 165 hydrologische Torfeinheiten KHG. Die Fläche beträgt aktuell etwa 24,7 Millionen Hektar, die aus 12,4 Millionen Hektar in der geschützten Funktion und 12,3 Millionen Hektar in der Anbaufunktion bestehen. Die hydrologischen Torfeinheiten gehören zu dem Moorland, das sich auf Sumatra, Kalimantan, Sulawesi und Papua befinden. Karliansah sagte dazu weiter, die Anzahl der Genehmigung für Plantagen und Industrieplantagen HTI in den hydrologischen Torfeinheiten KHG betrage etwa 600 Lizenzen, die schon herausgegeben worden seien. Die Lizenzen beinhalteten ein Befehlsschreiben, alle besetigten Gebiete wieder herzustellen. Im Jahr 2017 habe das Umwelt- und Forstministerium durch ihre Generaldirektorin für die Kontrolle der Umweltverschmutzung und Umweltschäden PPKL Die Aufforderung zur Wiederherstellung der ersten Stufe für 225 Plantagenunternehmen und 100 HTI-Unternehmen erlassen. Etwa 167 Unternehmen davon hätten diese Wiederherstellung realisiert. Zurzeit gibt es 8.514 Einheiten an manuellen Überwachungspunkten und 580 Einheiten an automatischen Überwachungspunkten für den Grundwasserstand sowie 560 Niederschlagsüberwachungsstationen. Nach den Messdaten des Grundwasserspiegels, die von den Unternehmen sowohl von HTI als auch von Plantagenunternehmen regelmäßig gemeldet wurden, sei das Ergebnis im Allgemeinen recht zufriedenstellend, auch wenn verschiedene Anstrengungen zur Verbesserung der Lage weiter durchgeführt wurden, um den festgelegten Grundwasserspiegel von 0,4 Metern zu erreichen, wie in der Regierungsverordnung über den Schutz und das Management vom Torfökosystem festgelegt sei. Mit der Aufrechterhaltung des Wasserstandes von 0,4 Metern bleibe der Torfzustand immer nass, sodass dies das Potenzial für Wald- und Flächenbrände vermeiden könne. Eine große Verpflichtung und die gemeinsame Anstrengung seien erforderlich, damit die Verwaltung des Torfökosystems kontinuierlich durchgeführt werde, damit wirtschaftliche Vorteile bieten und gleichzeitig die Umwelt nachhaltig erhalte.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über die Reise Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, nach Malang, Ostjava zu reisen, um den Bolu-Bolu-Strand näher kennenzulernen. Außer auf der Kurswelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/hören. Liebe Zuhörer, Malang ist einer der Großstädte in Ostjava. Diese Stadt hat den Rufnamen Surga Wisata oder auf Deutsch Touristenparadies, da man dort verschiedene Touristenziele wie Berge, Strand, Plantagen, Wasserfälle und Seen vorfindet. Sie können viel frische Luft einatmen und deshalb interessieren sich die Touristen dafür, dort lange zu bleiben. Dieses Mal möchten wir Ihnen den Strand Bolu-Bolu in der Stadt Malang vorstellen. Wenn Sie ihn besuchen, können Sie neben der Schönheit der Küste auch die Unterwasserlandschaft bewundern. Der Strand Bolu-Bolu liegt in Lenggok Sono, Purwodadi, dem Distrikt Tirtoyudo, Malang, in der Provinz Ostjava. Um dieses Touristenziel zu erreichen, können Sie vom Stadtzentrum Malang aus mit einem PKW nach Lenggok Sono fahren. Von dort aus sollten Sie zu der Küste Lenggok Sono gehen, um den Strand Bolu-Bolu zu erreichen. Um ihn zu besuchen, müssen Sie Rp5.000 pro Person für die Eintrittskarte bezahlen. An dieser Küste können Sie Fischerschiffe mieten, um nach Bolu-Bolu zu fahren. Dafur Sultan si 50,000 rupiah odo 3,5 US dollar pro person pecalan. Ia de sif hat di kapacitet von 11 bis 12 pasagiren. Liebe Zuhörer, wenn Sie am Strand Bolu-Bolu angekommen sind, werden Sie die Schönheit und das Panorama bewundern. Diese Küste bietet den Besuchern klarer Wasser und grüne Bäume an. Außerdem man kann dort beim Schnorcheln seine zauberhafte Unterwasserwelt kennenlernen. Wenn Sie keine Schnorchelausrüstungen mitbringen, können Sie sie dort mieten. Dafür müssen Sie 25.000 Rupiah oder 2 US Dollar bezahlen. Dazu gehört bereits die Unterwasserkamera. Den Ort zum Schnorcheln können Sie im Korallenriffschutzgebiet finden. Man kann die Sehenswürdigkeiten des Meeres in 7 Meter Tiefe genießen. Liebe Zuhörer, neben Schnorcheln können Sie auch dort wandern, das Ufer des Strandes bereisen und die weiße Sonnenausdehnung genießen. Vor wunderbarer Landschaft werden auch Fotos für Hochzeiten gemacht. Wenn Sie dort übernachten möchten, können Sie dort zelten, denn es gibt in dieser Küste noch keine Gasthäuser. Bitte fotografieren Sie den Moment des Sonnenauf- und Untergangs an der Küste Bolu-Bolu. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesiens mit dem Bolu-Bolu-Strand. Auf Wiederhören.
In Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien. Sistem Indonesia in Jakarta in program meter sendung bahasaku unsere Sprache as mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesia. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Unsere Sprache. Heute werden wir eine der vorhandenen Sprachen in der Provinz Sulawesi, und zwar Moronene, vorstellen. Liebe Zuhörer, Moronene oder Moru Nene ist eine Sprache, die von der Gesellschaft im Bezirk Bombana auf der Insel Kabanea in der Provinz Sulawesi gesprochen wird. Der Volksstamm von Moronene, der zu Proto-Malayan, das heißt zu den alten Malayen, Old Malay, gehört
wohnte schon seit Hunderten von Jahren im Gebiet von Bombana, Südost-Sulawesi. Aber im 18. Jahrhundert wurde er vom Tolaki-Volksstamm, der nach Südost-Sulawesi kam, vertrieben. Das Wort Moronen stammt aus zwei Wörtern, und zwar Moro und Nene. Das Wort Moro bedeutet Ende und Nene bedeutet Resambaum. So bedeutet das Wort Moroneni Resambaumbewohner. Das liegt daran, dass viele dieser Bäume auf der Insel Kabanea, wo der Stamm der Moroneni lebte, anzutreffen waren. Liebe Zuhörer, die Moronene-Sprache hat drei Dialekte, nämlich den Wumbubanga-Dialekt, den Lora-Dialekt und den Rahantari-Dialekt. Jeder Moronene-Dialekt wird in den Namen tragenden Dörfern gesprochen. Der Wumbubanga-Dialekt im Wumbubanga-Dorf, der Lora-Dialekt im Lora-Dorf und der Rahantari-Dialekt im Rahantari-Dorf. Nach der Dialekt Metrischen Studie der Behörde für Sprachbildung und Sprachentwicklung im indonesischen Ministerium für Bildung und Kultur beträgt die Unterschiedsrate zwischen den drei Moronene-Dialekten 51-63%. Der Prozentsatz in der Unterschiedlichkeit der Moronene-Sprache mit anderen in der Provinz Südost-Sulawesi beträgt 81-90%. Di website Des Weltsprachkatalogs ethnologu.com kategorisiert di Moronene Sprache als eine mit bedrohtem Status. Nach verschiedenen Forschungen, die von Akademikern in einigen Universitäten in Indonesien durchgeführt worden sind, ist die Moronene Sprache in den nächsten 15 bis 25 Jahren vom Aussterben bedroht. Darüber hinaus ist die mündliche Literatur von Moronene, wie zum Beispiel Kada, eine heroische Poesie, Ohoi, Gedichte, Jurgas Begrüßung, Tumburi, O, Märchen und Kaoliwi, Geschichten der Vorfahren auf vom Aussterben bedroht. Natürlich werden auch die edlen Werte und die Geschichte des Moronen-Volksstammes, die in der mündlichen Literatur von Moronene vorhanden sind, verschwinden. Trotzdem wird die Moronene-Sprache noch stark in den Dörfern auf der Insel Kabanea gesprochen. Da man sowohl Moronene als auch Indonesisch in den Dörfern spricht, ist die Gesellschaft von fast allen Altersgruppen in der Lage, die Moronene-Sprache aktiv zu verwenden. In den Kirchen auf der Insel Kabanea werden die Gottesdienste in der Moronene-Sprache geführt. Liebe Zuhörer, hier sind einige Beispielwörter in der Moronene-Sprache. Meante, auf Deutsch Mittag. Malo, Abend. Mongka, Essen. Mondowu, Trinken. Mebaho, Dusen.
Di STIM Indonesia in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesia.
Liebe Zuhörer, wenn Sie Kritik oder Vorschläge haben, bitte senden Sie diese an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id oder auf die Seite unserer sozialen Medien wie Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiindonesia. Das war das Programm Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Indonesians, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die nostalgische Poplieder präsentieren. Diese Lieder werden von der Indonesian Sängerin Rutsa Naya gesungen. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Kaulah segalanya, oder du bist alles. Gute Unterhaltung.
Haruskah ku menangis?
Liebe Musikfreunde, das war Kaulah Skalanya von Ruth Sahanaya. Die bekannte Sängerin Ute ist eine Sängerin, die seit 1987 aktiv singt. Ihr erstes Album mit dem Titel Sebuti Kasih, das 1987 veröffentlicht wurde, wurde von vielen Leuten auf dem Markt gekauft. Ihr Name wurde bekannt, als sie ein Lied mit dem Titel Kaulah Skalanya sang. Das Lied erzählt von einem Mann, von dem angenommen wird, dass jemand, der geliebt wird, alles ist, weil die Frau das Leben des Mannes wertvoller gemacht hat. Das Lied zu ihrer Zeit ist immer noch interessant zu hören. Mehrere Musiker arrangierten auch ihr Lied Kaulah Skalanya. Einer der Musiker ist Clarista. Liebe Hörerfreunde, hören Sie nun Keliru oder auf Deutsch Falsch. Viel Spaß beim Zuhören.
Akhirnya
Liebe Zuhörer, das war das Lied Keliru, das von Ruth Sanaya gesungen wurde. Das Lied ist einer der Hits von Ute. Das Lied erzählt von einem Paar, das nicht mitkommen konnte, weil eines der Paare ein anderes geliebt hat. Wenn er es weiß, zog er es vor, seine Beziehung zu beenden. Das Lied wurde auch von der jüngeren, talentierten Sängerin Monita Tahalia mit Jazz-Version neu arrangiert. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Bawa Aku Pergi. Guten Unterhaltung.
Mengapa kau diam saja?
Tiba musik Freunde, das war das Lied Bawa Aku Pergi. Zum Schluss unseres Programms Musik Regenbogen hören Sie nun das andere Lied von Ruth Sahanaya mit dem Titel Andekan Kau Datang oder auf Deutsch When Du Kommst. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 44, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiceindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.